Ja, ich grüße Sie alle ganz herzlich. Bin ich denn zu verstehen? Rein akustisch da hinten auf der letzten Reihe, ja? Nicht, dass ich losrede und nach der Predigt sagen Sie mir, wir hätten gerne etwas verstanden. Also, das ist schön. Ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Es war ja, wie schon erwähnt, lange geplant. Manchmal braucht man ein bisschen von der Eigenschaft, von der wir ja alle beseelt sind, nämlich Geduld. Davon haben wir meistens zu viel. Also, wertvolle Vergebung. Die Vergebung als Wert. Ich möchte nicht über einen Idealismus sprechen, den man da irgendwo am Horizont sieht, aber der unerreichbar weg ist. Das nutzt uns nichts. Ideale, die wir nicht erreichen, nutzen nichts. Sondern wir brauchen geistliche Wege, die der Herr uns öffnet und auf denen wir ihm auch neu begegnen können. Das ist das Entscheidende. Lebendiges, geistliches Leben. Und das hat viel mit Vergebung zu tun, wobei man immer unterscheiden muss zwischen Versöhnung und Vergebung. Das ist nicht das Gleiche. Vergebung kann eine einseitige Entscheidung sein, die jemand trifft. Ich beende von meiner Seite her einen Konflikt. Versöhnung ist, wenn zwei Seiten sich vergeben und eine Beziehung wiederherstellen. Das Evangelium spricht von beiden Dingen, aber dazu später mehr. Also, warum ist das wichtig, die Sache mit der Vergebung ernst zu nehmen? Weil, man kann es vielleicht so darstellen, ich habe mal außerhalb von Seelsorge, Sie wissen vielleicht, über Seelsorge rede ich keinen Ton, was immer jemand in der Seelsorge sagt, erscheint nicht in einer Predigt, auch nicht anonymisiert. Das ist bei uns im Schneewindhaus so üblich. Aber ich war mal dabei, als ich zwei Frauen unterhalten habe, sagt die eine zu der anderen, die Predigt heute war genau für dich. Und ich habe die ganze Zeit darum gebetet, dass du das kapierst. Das heißt, da hat jemand Gottes Wort gehört, saß in der Kirchenbank, hat aber nicht für sich gehört, nur für eine andere Person, wo es gerade mal ein Problem gab. Solche Gebete sind nutzlos. Die bringen uns dem Evangelium in keiner Weise näher. Warum? Weil Buße, das ist ja der Ausgangspunkt der Vergebung, dass jemand bußbereit ist, weil Buße immer in meinem eigenen Herzen beginnt, nicht bei dem anderen. Und egal, wer einen Konflikt mal begonnen hat. Buße ist immer etwas, das bei mir beginnt, das mit mir zu tun hat. Und in jedem Konflikt, in dem ich involviert bin, habe ich irgendeine Art von Anteil. Wie hoch der ist, mag sehr verschieden sein. Aber ich habe einen Anteil, mindestens den, dass ich auf eine Provokation eingestiegen bin und mitgemacht habe. Das kann ich dem anderen nicht anlasten. Das ist meine Entscheidung gewesen. Und dafür muss ich persönlich auch Verantwortung übernehmen. Also, von daher ist es ganz wichtig, dass wir Luthers erste These im Auge behalten, die da sagt, dass unser Leben eine tägliche Buße sein soll. Dass die Buße etwas ist, das uns begleitet. Und damit uns das mal vielleicht noch mal vor Augen geführt wird, habe ich das mal ein bisschen gegenübergestellt. Was passiert, wenn ich mich für die Buße öffne, wenn ich sie vollziehe? Buße ist nicht nur etwas, das ich fühle, meine Gefühle kann ich gar nicht beeinflussen. Buße ist eine Entscheidung, die ich treffe. Vor Gott und Christus Jesus, nicht zuerst ein Gefühl. Die Gefühle sind das Letzte, was sich ändert in einem Konflikt. Die Buße ist eine willentliche Entscheidung. Also ich treffe sie oder ich treffe sie nicht. Was passiert, wenn ich sie treffe? Was passiert, wenn ich sie nicht treffe? Also, ich will das mal an 5 Beispielen darstellen, bevor ich einen Bibeltext verlese. Buße heißt ja immer, wenn ich sie tue, es entsteht Raum für Gott in meinem Leben. In Psalm 51, Vers 12 steht zum Beispiel der Satz: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Ein reines Herz ist gereinigt von Hindernissen, von dem, was die Bibel Unreinheit nennt. Die Verweigerung der Buße bedeutet also die Verschmutzung des Herzens. Die Verschmutzung der inneren Kanäle, die mich mit Gott verbinden, und auch der Kanäle, die mich mit meinem Nächsten verbinden. Also, in Psalm 51, 6 heißt es: An dir, Gott, allein habe ich gesündigt. Die Folge, wenn keine Buße stattfindet, sieht immer so aus, dass die geistliche Ansprechbarkeit kleiner wird. Die Verhärtung nimmt zu und demzufolge hat es Gottes Wort immer schwerer, zu unserem Herzen vorzudringen, weil wir uns gar nicht mehr ansprechen lassen. Die geistliche Ansprechbarkeit sinkt rapide ab. Man sitzt dann noch in der Kirchenbank, man hört den Worten auch noch zu, aber sie dringen ins Herz nicht mehr ein. Zweites Kriterium: Buße ist immer eine Gabe Gottes. Ich kann mir das eigentlich gar nicht selber nehmen. Um Buße muss ich bitten, dass sie mir gewährt und geschenkt wird. Der Prophet Jeremia sagt in Kapitel 31, Vers 18 seines Buches: Bekehre du mich, Herr, so will ich mich bekehren. Aber wenn du mein Herz nicht anrührst, komme ich in diese Spur gar nicht hinein. Aus eigener Kraft schaffe ich das gar nicht. Also, Buße ist eine Gabe Gottes, die er uns schenken möchte. Und wenn ich sie verweigere, dann bin ich in einem Zustand, in dem die Gemeinde Laodicea auch gewesen ist. In Offenbarung 3, Vers 18 rät ihr der auferstandene Christus: Komm zu mir und lass dir Augensalbe verschreiben. Augensalbe. Warum denn? Weil Menschen, die die Buße verweigern, ihre eigene Verantwortlichkeit und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, nicht mehr sehen. Die sind blind für die eigene Verantwortung. Drittens, Buße bedeutet immer, dass ich in irgendeinem Zusammenhang das Evangelium neu annehme. Buße heißt Inanspruchnahme des vergossenen Blutes Jesu. Und da wird es nun ganz konkret. Wir wissen alle, wie wichtig das Blut Jesu für unser Leben ist. Aber ohne Buße, ohne Beichte, komme ich dem Kreuz Jesu und der Kraftwirkung des Kreuzes Todes Jesu keinen Schritt näher. Wenn ich mich also dafür öffne, wenn Gott mir meine Schuld zeigen kann, dann heißt das, wenn ich mit Buße darauf reagiere, ich nehme das Evangelium in seiner Macht und in seiner Kraft neu an, neu in Anspruch. Wenn ich es verweigere, passiert das Gegenteil. Ich entferne mich immer mehr vom eigentlichen Evangelium. Der Glaube degeneriert zu einer reinen Tradition, zu einer frommen Übung, zu etwas Äußerlichem. Und es führt vor allem zu einer Verhärtung des Herzens. Deswegen lesen wir in Hebräer 3, Vers 7: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Viertens, Buße führt immer zu einer Wahrnehmung der geistlichen Welt. Die Gottesbeziehung wird erneuert. Ich höre Gottes Reden in neuer Klarheit, wie ich es vorher nicht gehört habe. Ich nehme aus seinem Wort Erkenntnisse heraus, an denen ich vorher vorbeigelaufen bin. Und ich nehme vor allem Korrektur an, Offenbarung 3, Vers 19. Wenn ich die Buße verweigere, kommt es zur Veräußerlichung des Glaubens. Wir feiern ihn noch, aber Reichtum, Sattheit und Täuschung über uns selbst greifen um sich wie ein Krebskarzinom. Das ging der Gemeinde in Laodicea so. Die haben gesagt: wir haben alles, wir brauchen nichts. Und da wird ihnen die Augensalbe empfohlen: Ihr seid arm, blind und bloß und ihr merkt nichts. Und der letzte Gedanke, Buße bedeutet immer ehrlich werden vor Gott. Es kommt zu einer Sündenerkenntnis. Wir merken daran, einen eigenen Fehler zu erkennen, ist meistens immer mit einer Demütigung verbunden. Buße beinhaltet auch den Gedanken einer Demütigung. Aber nur wer Demütigungen annimmt, wird ein demütiger Mensch. Und der Apostel Petrus hat uns gesagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also nicht Demut als Gefühl, sondern Demut als Akzeptanz des göttlichen Handelns in meinem Leben, wo er mich überführt von Schuld. Wenn ich es verweigere, fange ich an, die Lebenslügen selber zu glauben, die ich so erfunden habe. Ich glaube meinen eigenen Lebenslügen. Was übrig bleibt, ist Selbstgerechtigkeit und Sarkasmus. Wenn wir an das Kreuz denken, an dem Jesus hing, haben wir genau diese beiden Seiten vor Augen. Der eine Mitgekreuzigte, also beide waren vermutlich Zeloten, haben Leute getötet, haben also gegen die Gebote Gottes verstoßen. Der eine sagt, Jesus, die Strafe, die ich jetzt hier erleide, die habe ich verdient. Der kommt also zu einer Einsicht. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst und so weiter. Und er sagt über Jesus, der da hat nichts Unrechtes getan. Also er glaubte, dass Jesus unschuldig war. Und der andere, der hat mitgelästert. Da war nur noch Sarkasmus übrig. Der eine konnte sich Jesus anschließen, lief durch den Todestunnel hindurch und war bei Gott. Der andere hat diese Chance nicht ergriffen. Wir können also sagen, wo die Buße ergriffen wird, kommt es zu einer geistlichen Belebung, weil die Buße führt zur Reue und die Reue zur Wiedergutmachung. Ich möchte etwas in Ordnung bringen. Das ist auch für eine Ehe wichtig, dass man etwas in Ordnung bringt. Wenn ich aber die Verweigerungshaltung einnehme, kommt es zu einer Verhärtung der Gegensätze und am Ende zu einer Trennung, zu Trennungsprozessen, zu einer Spaltung. Man geht sich aus dem Wege. Und es entstehen in der Regel sehr viele innere Verletzungen. Die Frage lautet also immer, welchen Weg wollen wir gehen? In der unsichtbaren Welt ist der Weg zur Buße immer umkämpft. Da kommt der Teufel zu dir und sagt, du pass mal auf, das brauchst du hier nicht so ernst nehmen, außerdem ist doch der andere schuld. Was redest du dir hier laufend irgendwelches Zeug ein? Brauchst du gar nicht, lass liegen, verschieb das mal auf später, warte erst mal ab. Und lauter solche Dinge. Und am Ende kommt nichts in Gang. Wir bleiben die, die wir waren und das geistliche Leben wird sukzessive weniger. Und da nicht jeder seine eigene Schuld erkennt, braucht es manchmal die Gemeinschaft, die geistliche Gemeinschaft, die dabei hilft. Hat denn David seine Schuld von alleine erkannt, als er mit Bathseba ins Bett gestiegen ist? Auf keinen Fall. Es brauchte den Propheten Nathan, dass er überführt wurde von seinem falschen Verhalten. Alleine ist er auf die Idee nicht gekommen, obwohl er die Gebote kannte. So geht es bis heute vielen Menschen, die so feststecken in der entstandenen Routine ihres Lebens, dass sie ohne einen Anstoß von außen aus dieser Welle nicht rauskommen. Und deswegen ist es gut zu sagen, die Buße beginnt bei mir, damit ich glaubhaft ein Zeugnis sein kann, das auch dem anderen dient. Es muss bei mir beginnen, damit ich ein glaubhaftes Zeugnis sein kann für den anderen, auf den ich vielleicht zugehe. Ich möchte jetzt versuchen, ein paar Verse aus Psalm 51 zu lesen. Das ist der Psalm, den David gebetet hat, nachdem Nathan bei ihm war. Und da heißt es folgendermaßen: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und Übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Ysop. Das ist eine Erinnerung an den Auszug, wo mit dem Ysop-Strauch die Balken mit Blut beschmiert wurden, dass der Gerichtsengel daran vorübergeht. Also entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen und beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, denn dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern in Jerusalem, dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer, dass man Stiere auf deinen Altar opfert. Wir merken daran, wir können Buße durch nichts ersetzen. Kein Opfer für Gott wiegt den Verlust der Buße auf. Kein Opfer, egal was wir tun, wofür wir uns einsetzen. Buße und Vergebung ist das Herzstück des Evangeliums. Das ist durch nichts anderes aufzuwiegen. So, also, dieser ganze Psalm möchte uns ein paar Zusammenhänge aufzeigen. Was ist Sünde? Habe ich mich an dieser Stelle gefragt. Buße ist eine Reaktion auf Sünde. Nur was ist Sünde? Gerade in unserer heutigen Zeit ist ja jeder irgendwie richtig. Richtig und falsch gibt es gar nicht mehr so ganz deutlich. Aber die Heilige Schrift ist dort relativ klar. Bei David war es das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Er hat einem anderen die Frau ausgespannt und hat ihn auch noch über die Klinge springen lassen und war richtig glücklich, dass das geklappt hat und keiner hat es gemerkt. Und dann kommt der Prophet Nathan und reißt ihm diese Maske vom Gesicht und sagt, mein lieber David, du hast gesündigt. Er tut das durch eine Geschichte. Ist übrigens ganz orientalisch. Schwierige Dinge werden heute noch im Orient immer in Geschichtsform erzählt, damit der andere einen Zugang findet. Also, in Vers 3 lesen wir hier, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden, meine Sünden, die ich plötzlich erkenne, die mir plötzlich deutlich werden. Ich kann sie nicht wieder gut machen. Was ist Sünde? Sünde ist erstmal eine Überschuldung des Lebens. Eine Überschuldung. Das heißt, mit immer mehr Leuten habe ich ein Problem, weil Dinge der Vergangenheit nicht richtig geklärt sind. Und deswegen sterben immer mehr Kontakte, immer mehr Beziehungen frosten ein. Und ich bin oft schlecht gelaunt und ertappe mich dabei, wie ich mich selber rechtfertige und andere schuldig spreche. Ich bin ständig vor Gericht in meinem Herzen. Ständig finden da innere Gerichtsverhandlungen statt. Eine Überschuldung des Lebens. Deswegen tilge meine Sünden. Und Sünde ist immer eine Störung der Gottesbeziehung. An dir allein, heißt es in Vers 6, habe ich gesündigt. In Jeremia 2, Vers 22 lesen wir, wenn du dich auch mit Lauge wüschest und nähmest viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner Schuld vor mir, spricht Gott der Herr. an Jesus vorbei, an Buße vorbei, gibt es keine Möglichkeit, die Schuld des Lebens aus dem eigenen Herzen herauszuräumen und damit loszuwerden. Das ist die Wahrheit, die schon im alten Bund uns angedeutet wird und ausgesprochen wird. Und es kommt zu einer Verunreinigung des Herzens. Wir wissen doch aus Matthäus 5, Vers 8, nur die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Wo also mein Herz verschmutzt, sehe ich Gott in meinem Leben nicht mehr. Ich höre von ihm nicht mehr viel. Es ist irgendwie Funkstille. Die Kommunikation fällt immer länger aus und ich ertappe mich immer mehr dabei, dass ich mich selber unterhalte, dass ich nach Unterhaltung aus bin, weil ich die Stille nicht ertrage. Verunreinigung des Herzens heißt, ich unterstelle anderen Leuten Schlechtes, weil ich ja vielleicht auch so handeln würde. Es ist die Unwilligkeit, sich zu verändern. Und Sünde ist nach Hebräer 3, Vers 13 immer ein Betrug. Wer Sünde duldet, wird betrogen. Und es ist immer eine Zielverfehlung und Sünde ist immer eine Macht. Ich kann die Dinge jetzt hier nur erwähnen. Sünde ist eine Macht, die einen Menschen gefangen hält. Es ist eine Macht, die mich bindet in meinem Leben, die mich festhält. Wissen Sie, wie viele Ehen an den Rand der Existenz kommen, ich sage es mal ganz freundlich, auch christliche Ehen, weil die Schuldfrage nicht geklärt ist oder weil man aus der eigenen Biografie was reingeschleppt hat in die Ehe, das nie aufgeräumt wurde, immer nur unter den Teppich gekehrt. Wir gewinnen dadurch nichts. Also wenn wir von Sünde reden, denken wir an die Gebote. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haushalt und Frau. Du sollst nicht die Ehe brechen und du sollst auch nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Das ist nämlich immer das Risiko, wenn man Gerüchte weiterträgt, verstehst du? Du weißt nie, ob das stimmt. Und wenn du es weiterträgst und es stimmt nicht, hast du Rufmord betrieben. Das wird Gott nicht einfach so hinnehmen. Das schlägt zu Buche. Und deswegen ist es mir immer wieder wichtig, wenn ich mal eine Auseinandersetzung innerlicher Art wie immer habe, dass ich nehme immer Zeit, ich brauche immer ein Kreuz, auf das ich sehe, ein Kruzifix. Und dann sage ich, Herr, auch wenn ich mit jemandem eine inhaltliche Auseinandersetzung habe, sage ich, Herr, aber ich möchte dein Handeln im Leben dieses Menschen achten und schätzen. Und die Person nicht herabsetzen und stigmatisieren. Ich muss also die Meinungsverschiedenheit ablösen von einer generellen Stigmatisierung, einer generellen Anklage. Natürlich gibt es Menschen, die so selbstgerecht geworden sind, dass sie nicht so schnell was einsehen. Das ist aber deren Verantwortung. Ich muss meine Haltung klären. Also wie ist das mit der Sünde? Ich habe mir gedacht, neben den Geboten, die wir alle kennen, will ich mal über die Haltungssünden reden. Es gibt ja Sünden, die ich tue mit meinen Händen. Ich kann stehlen, ich kann jemanden schlagen. Es gibt Sünden, die tue ich mit meinem Mund. Denken wir mal den Propheten Jesaja, da musste der Mund gereinigt werden in Jesaja 6. Ich rede schlecht, ich lüge, ich klage an, obwohl es falsch ist, ich beleidige, ich entehre. Alles das mache ich mit meinem Mund. Und es gibt Sünden, die tue ich mit meinem Herzen, mit meiner Haltung. Das sind Haltungssünden. In der katholischen Kirche heißen die sieben Todsünden. Eigentlich müsste man besser sagen, die sieben Wurzelsünden, weil die Dinge, die ich jetzt gleich mal vortrage, diese sieben Sachen, die haben Wurzelcharakter. Wer sich also dort öffnet, erlebt immer das Aufwachsen immer weiterer Triebe. Fangen wir mal mit dem ersten an, das ist der Hochmut. Ich bin ehrsüchtig, herrschsüchtig und auch schnell beleidigt. Wie reagiere ich auf wohlmeinende Kritik und wie auf die Belobigung eines anderen? Das ist die Gier nach Geltung. Ich will etwas sein. Ich will etwas erreichen. Stolz. Und Stolz, wenn diese Wurzelsache nicht bearbeitet wird, diese Wurzelsünde, bringt viele Seitentriebe hervor, zum Beispiel den verletzten Stolz. Wenn mich dann Leute zurückweisen, bin ich verletzt im Selbstmitleid, eingeschlossen ins Selbstmitleid. Selbstmitleid ist eine Tochter des Stolzes. Und wer ein gesundes Herz haben will, der muss lernen, ohne Selbstmitleid zu leben. Selbstmitleid ist immer Gift für die Entwicklung gesunder Beziehungen. So, Geiz ist das Nächste. Bin ich habsüchtig? Habe ich mein Herz stark an irdische Güter oder an andere Ehren gebunden? Bin ich hart und mitleidslos gegenüber Bedürftigen? Wie gehe ich mit wirtschaftlichen Verlusten um? Stürzen Sie mich in Rebellion und Verzweiflung? Geiz heißt, ich möchte vor anderen sein. Ich möchte etwas besitzen, etwas sein. Und wo Geiz ist, da ist auch Missgunst. Das heißt, ich gönne dem anderen keinen Erfolg, den ich selber gerne gehabt hätte. Übrigens, ich habe mal einen Vortrag über Geiz gehört von einer Frau, die jetzt gar keinen christlichen Vortrag gehalten hat. Die sagt, wissen Sie, Geiz ist das Nicht-Gönnen des Erfolges gegenüber einer anderen Person. Und sie erzählte in ihrem Vortrag ein Beispiel. Sie sagt, da reden zwei Mütter miteinander und die eine sagt, ach, ich habe jetzt mein Kind in den Kindergarten geschafft, ich will wieder einer Arbeit nachgehen. Jetzt ist die eine neidisch auf die andere, dass die jetzt eine Arbeit hat. Und da sagt sie, ach, du willst dein Kind da in den Kindergarten geben? Das ist doch für das Kind vielleicht gar nicht gut. Die gespielte Fürsorge für das Kind ist reine Missgunst. Neid ist das eigentlich mehr. Also reiner Neid. Ich will nicht, dass du mehr Einkommen generierst als ich. Und deswegen gebe ich dir einen Ratschlag, der das verhindert. Verhaltensweisen aus Neid geboren. Da bin ich beim nächsten. Neid. Gönne ich, bin ich schadenfroh, eifersüchtig, gönne ich dem anderen einen Gewinn, den ich selber gerne gehabt hätte. Dann gibt es die Unkeuschheit. Wie viele Leute meinen, ein Recht auf Entspannung zu haben und dann drücken sie auf dem Computer die falschen Tastenkombinationen und landen in der Pornografie. Pornografie, ich sage es mal ganz vorsichtig, ist eine Bindung, eine Abhängigkeit bis hinter viele christliche Türen, die bei über 50% eine Rolle spielen. Glauben Sie mir das? Und das ist jetzt niedrig gerechnet. Pornografie heißt, ich will mich an etwas ergehen. Ich brauche einen Kick, einen sexuellen Reiz von außen. Was ist das Problem bei der Pornografie? Wenn du das, was du da siehst, dann in die sexuelle Gemeinschaft deiner Ehe hineinführen willst, zerbricht diese, weil der Partner oder die Partnerin kein Sexobjekt sein möchte und auch diese Rolle nicht spielen möchte. Also Pornografie verdirbt das gesunde, schöne, sexuelle Miteinander in der Ehe. Das ist Unkeuschheit. Bei anderen sind es die Spiele oder sie zocken. Unmäßigkeit. Halte ich Maß in dem, was ich genießen darf in meinem? Halte ich Maß? Oder beherrscht mich mein Garten, mein Haus, mein Hobby so sehr, dass ich für Gottes Arbeit keinen Raum mehr habe, keinen Platz mehr habe? Zorn ist das Vorletzte. Zorn, bin ich rachsüchtig, jähzornig, unbeherrscht, beleidigend, vielleicht sogar gewalttätig gewesen? Gibt es Menschen, die unter meiner Erregung gelitten haben, die ich verletzt habe? Bitterkeit ist runtergeschluckter Zorn. Und zum Schluss die Trägheit. War ich zu bequem oder zu nachlässig in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Familie, im Beruf, in der Gemeinde? Welche Hilfe und Unterstützung habe ich meinem Nächsten aus Bequemlichkeit verweigert, weil irgendein Genuss wichtiger war? Das sind Haltungs- und Charaktersünden, die bekannt und ausgeräumt werden müssen. So, wie vollzieht nun David die Beichte in Psalm 51? Also, ich sage jetzt mal was zum Stichwort Überschuldung des Lebens. Er bittet einfach um Gnade. Wasche mich rein von meiner Missetat. Das heißt, zunächst einmal nennt er die Dinge beim Namen. Er sagt, ich habe gesündigt. Das Problem war nicht, dass ich Bathseba mal so unbekleidet unter der Dusche gesehen habe. Ich hätte da gar nicht hingucken müssen. Ich war das Problem, nicht die Frau. Ich habe gesündigt, denn ich habe die ganze Sache eingeleitet, nicht die Frau. Also, ich erkenne mein Fehlverhalten an. Jetzt sagen manche, aber dann bin ich doch der Loser. Wenn ich das mache, dann ist doch alles verloren. Im Gegenteil. Die Tür zur Veränderung öffnet sich gerade. Ja, dann reden doch die Leute schlecht über mich. Was denkst du, was da los ist? Wie viel bei uns geredet wird? Und ich halte das nicht aus, wenn die dann von mir irgendwas wissen. Also Moment mal, sage ich immer, Beichte vollzieht sich in einem stillen Raum. Erstmal ist die Buße eine Angelegenheit zwischen Gott und mir, und wo ich das nicht hinkriege, ist es gut, zur Beichte zu gehen, also jemanden zu haben, der mich begleitet, auf diesem Weg zum Kreuz hin begleitet. Und es heißt, ich willige ein, für meinen Schaden gerade zu stehen. Ich lasse mich in diesem Bereich ansprechen. Und selbst wenn die Person, mit der man sich nicht versteht, das verweigert, ist es trotzdem richtig, diesen Weg zu gehen, weil es geht ja um mein Herz. Ich habe erstmal die Verantwortung für mein Herz, nicht für das Herz des anderen. Da hat er eine eigene Verantwortung. Ich muss mit meinem Herzen einmal im Licht Gottes stehen. Wir stehen allein vor ihm im Endgericht. Also, Gottes Licht möchte Raum für das Evangelium schaffen in unserem Leben. Also ich erkenne meine Schuld an. Wissen Sie, nehmen wir mal an, ein Mensch ist sehr verletzt worden. Es gab Streit und übrig geblieben sind Verletzungen. Wie gehe ich mit den Verletzungen um? Es ist immer gut, sich mal zwei Blatt Papier nebeneinander zu legen und dann zu sagen, so, auf das eine Blatt Papier schreibe ich meine eigene Verantwortung auf, die ich anerkenne in diesem ganzen Konflikt. Und auf das zweite Blatt Papier schreibe ich auf, wo ich mich verletzt fühle von der anderen Seite. Und wenn ich das geschrieben habe, dann denke ich an das Vaterunser, wo es heißt, vergib uns unsere Schuld. Das ist das erste Blatt. Ich bitte Gott um Vergebung, dass ich mich habe hineinziehen lassen in ein Argument, dass ich meinerseits Worte gebraucht habe, die nicht in Ordnung waren oder was immer vorgelegen hat. Ich bekenne meine Schuld, meine Verantwortung. So, dann gehe ich rüber auf das andere Blatt und sage so, dort haben andere mit harten Bandagen an mir gearbeitet, haben sich in meinem Leben verhalten wie ein Elefant im Porzellanladen, haben das Hoheitsgebiet meines eigenen Lebens missachtet, haben einfach dummes Zeug über mich erzählt, was gar nicht stimmt und so weiter. Dort erteile ich Vergebung und das mache ich genauso verbindlich wie die Bitte um Vergebung. Ich erteile Vergebung und damit ich mich da nicht selber betrüge, ist es gut, in die Beichte, also zu einer Person des Vertrauens zu gehen, wo ich sage, so, du bist jetzt mein Zeuge vor Gott in Christus Jesus, dass ich einem bestimmten Personenkreis Vergebung erteile für das, was sie an mir so verübt haben, wo ich mich so verletzt fühle, so abgewiesen, so klein gemacht und wo ich diesen Leuten weiträumig aus dem Weg gehe. Sie wissen ja, verletzte Menschen fallen dadurch auf, dass sie Meidungsverhalten praktizieren. Sie gehen nicht mit zu allen hin. Und wenn man da mal ein großes Kirchencafé hat, stehen die bei bestimmten Leuten, bei anderen stehen die nie. Meidungsverhalten. Also, ich bitte um Reinigung. Gott, schenke mir ein reines Herz. Ich bitte Christus, dass sein vergossenes Blut an mir wirksam wird. Das ist das Wichtigste. Denn als Jesus am Kreuz hing, hat er ja meine Schuld auf sich genommen. Aber dieser Segen der Vergebung ist gebunden an meine Buße. Es gibt da keinen Automatismus, dass Gott uns mal soeben vorab vergibt. Es ist gebunden an meine Buße. Wo ich zu Gott komme wie der verlorene Sohn und sage, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, wird dir das reine Gewand, sprich das gereinigte Herz gegeben und die Sohnes, der Sohnesring und das Fest wird gefeiert und so weiter. Also die Beichte und die Buße vollziehe ich, indem ich die Dinge konkret beim Namen nenne. Und wenn ich sage, ich habe jemanden etwas gestohlen, gebe ich es zurück. Und wenn ich sage, ich habe über jemanden schlecht geredet und habe andere gegen ihn aufgebracht, muss ich das mit den anderen Leuten in Ordnung bringen. Wissen Sie, ich habe mal einen Gottesdienst gehalten, ganz woanders. Bei Ihnen wäre das vielleicht so gar nicht. Jedenfalls war das in einem Gottesdienst und hat eine Lobpreisband gespielt. Und ich habe irgendeine Predigt gehalten, ich weiß nicht mehr welche. Jedenfalls sollte nach der Predigt ein Lobpreislied gesungen werden. Und da ging der Lobpreisleiter, also der die Gruppe geführt hat, der ging ans Mikrofon und sagt, es tut mir leid, ich kann jetzt nicht spielen. Was? Haben die Leute gesagt, er kann nicht spielen? Er spielt doch sonst immer, was ist denn hier los? Da hätte man eine Stecknadel fallen hören. Ich muss vorher noch was in Ordnung bringen, sagte der. Was? In Ordnung bringen? Die Ohren wurden immer länger wie Rhabarberblätter. Und dann sagte er Folgendes. Er sagte, ich habe, also er ging zu jemandem hin aus der Kirche, ging zu jemandem an den Platz und sagte so, wir beide wohnen in einem Haus und ich möchte heute bekennen, dass ich über ihn schlecht geredet habe und das war falsch und das bereue ich. Da wurde es immer leiser. Und wisst ihr warum? Ich habe dann die Leute angesehen. Und es war förmlich mit Händen zu greifen, was sie denken. Die haben sich nämlich gedacht, wenn der wegen so einer Entschuldigung, Lappalie, ein öffentliches Statement abgibt, was müsste ich denn da tun? Es wurde immer stiller in diesem Gottesdienst. Aber dieser Mann war überführt. Von Gott, nicht von mir. Und er wusste, ich kann doch Gott nicht anbeten, wenn ich zur selben Zeit die andere Sache mache. Das widerspricht sich doch. Hatte das bisher nicht gemerkt. Aber immer wenn Gott uns berührt, wenn wir in sein Licht kommen, dann fallen uns die Dinge auf. Und er gibt uns damit die Möglichkeit, sie abzulegen. Und dieser Mann ging fröhlich seines Weges. Also, ich möchte jetzt mal die Frage klären, wie gelangen wir zur Vergebung? Vergebung beginnt erstmal damit, dass ich mich für sie entscheide. Viele Leute folgen dem Missverständnis nach, dass sie denken, ich habe einer anderen Person erst dann vergeben, wenn ich keine schlechten Gefühle mehr gegen sie hege. Also wenn keine schlechten Gefühle gegen sie mehr in mir aufsteigen. Das ist aber gar nicht wahr. Niemand von uns kann seine Gefühle ändern. Aber wenn ich mich entscheiden möchte, jemanden zu vergeben, muss ich das gegen meine Gefühle tun. Ich muss es festmachen vor Gott. So, und was ist mit den Gefühlen? Indem ich diesen Gefühlen nicht mehr hinterhergehe, sondern an der Vergebung bleibe, können auch meine Gefühle den Groll Schritt für Schritt ablegen, aber das dauert eine Zeit. Die Vergebung hat aber schon stattgefunden. Die gilt vor Gott schon. Meine Gefühle brauchen nur etwas länger. Das ist wie bei einer Tomatenpflanze. Wenn Sie eine Tomatenpflanze im Garten wachsen lassen, wie die wächst, dann krauchelt die so am Boden rum und Sie haben ein paar Kullern dran, aber keine große Ernte. Wenn Sie die Tomatenpflanze aber an einen Stab binden, der nicht zur Pflanze selber gehört, der von außen an sie herangetragen wird, dann wissen sie, dass sie eine gute Ernte zu erwarten haben. Dieser Stab der von außen an die Pflanze herangetragen wird, ist zu vergleichen mit dem Evangelium, das ich ergreife gegen meine verletzten Gefühle und dass ich eine Vergebung festmache vor Gott und immer wieder zu dieser Vergebung zurückkehre. Wenn ich mich mal wieder verlaufe innerlich, komme ich zurück und sage, Herr, ich habe wieder angeklagt, es tut mir leid. Nein, es bleibt bei der Vergebung. Dadurch kann mein Herz heil werden. Dadurch gelingt es, etwas abzulegen und nicht nur runterzuschlucken. Und dann möchte ich noch sagen, dass es nur über den Weg der Buße eine größere Erfahrung der Kraft des Evangeliums in unserem Leben gibt. Ohne diese Kraft des Evangeliums ist unser Leben ein traditionell christliches Leben. Mit der Kraft des Evangeliums merken wir plötzlich, wie sich etwas verwandelt. Wissen Sie, ich war mal sehr berührt von einem Zeugnis aus Syrien. Sie wissen, was da los war, Bürgerkrieg und so. Und da kam eine Muslima zum Glauben, indem sie an einem arabischsprachigen Gottesdienst teilnahm über Umstände und durch die Schriftlesung Gottes Stimme hörte. Und das hat sie so angerührt, dass sie zusammenrutschte und ihr Leben Jesus gab. 3 Monate später wurde sie getötet, und zwar von ihrer eigenen Familie. Aber in diesen 3 Monaten haben die Leute, die sie kennengelernt haben, gesagt, von dieser Frau ging eine Liebe aus, die ist unbeschreiblich gewesen. Wir dachten immer, wenn die uns anguckt, guckt uns Jesus an. 3 Monate leuchtete sie wie eine Sonne. Dann wurde sie getötet. Das war ihr Beitrag für die Gemeinde. Mehr als 3 Monate hatte sie nicht. Wir alle haben etwas mehr Zeit. So Gott willen wir leben. Aber sie hat durch die Ganzhingabe und die Buße und die Beichte eine Gnade und eine kraftvolle Ausstrahlung des Evangeliums erhalten, die viele andere angerührt hat. Und darum geht es. Unser Christsein soll, ohne dass wir uns jetzt selbst in den Mittelpunkt stellen oder für uns selbst etwas wollen, unser Christsein braucht eine authentische Ausstrahlung. Und das ist eine Sache, die dann stattfindet, wenn das Evangelium wieder Raum hat in meinem Herzen. Wenn es mehr Raum hat als bisher. Wissen Sie, mit meiner Frau habe ich schon in über 15 Wohnungen gelebt. Sie werden mir das nicht glauben, aber es war so. Als wir Silberhochzeit hatten, haben wir mal die Wohnungen alle aufgezählt, wo wir gewohnt haben. Das waren 15. Und in einer dieser 15 Wohnungen, da hatten wir keinen Wasserdruck. Ich weiß nicht, was da los war. Kam nicht viel Wasser raus, sagen, das wird ja heiter. Da schläfst du ja ein, wenn du dann hier einen Eimer drunter halten musst, dann stellen musst. So, und dann greife ich instinktiv an das Sieb, das unten an den Wasserhahn festgeschraubt war, und drehe das ab. Und das war voller Dreck. Und auf einmal kam ein riesen Wasserstrom durch den Wasserhahn raus. Der Schmutz im Sieb hatte das aufgehalten. Wenn unser Herz ist wie das Sieb am Wasserhahn, da kommt nicht viel Heiliger Geist durch. Da kommt nicht viel Leben durch. Egal wie wir das Leben bezeichnen, es kommt nicht viel durch. Und je mehr Dreck da reinkommt, desto weniger. Und in dem Augenblick, wo das Sieb des Herzens gereinigt wird, kommt die Fülle Gottes neu durch unser Leben hindurch. Der Prophet Ezekiel sah diesen Wasserstrom vom Tempel ausgehend. Und das ist ja ein Bild für den Heiligen Geist, der unser Leben erfüllen möchte. Nicht, dass er alle unsere Wünsche erfüllt, aber dass er Gottes Gegenwart präsentiert. Und dadurch wird vieles neu. Es ist eine Herrlichkeit. Es ist eine Gnade Gottes, wo das wieder möglich ist. Da müssen wir jetzt keine gewaltigen Taten tun. Da müssen wir nicht Riesenprogramme fahren. Es beginnt mit der Reinigung, dass ich sage, Gott, dir soll wieder alles gehören in meinem Leben, auch meine Schuld. Denn wenn wir die Schuld nicht bekennen oder die Vergebung an anderen erteilen, wenn wir das nicht machen, dann nehmen wir ja die Schuldfrage heraus aus dem Machtbereich des Evangeliums und verwalten sie selbst. Und aus dieser Selbstverwaltung kommt nichts Gutes raus. Glauben Sie mir das bitte. Der schönste Moment, den ich im seelsorgerlichen Dienst kenne, ich sage Ihnen das ganz ehrlich und offen, ist, in das Angesicht eines Menschen zu schauen nach der Beichte. Das ist für mich ein Stück Himmel. Das ist ein Glanz. Das ist eine Herrlichkeit Gottes, die in einem Menschenleben wieder aufbricht. Und wissen Sie, da merke ich, darum geht der geistliche Kampf in unserem Leben. Damit komme ich langsam zum Abschluss. Der geistliche Kampf geht darum, ob wir in die Demütigung der Beichte und der Buße einwilligen oder ob wir es verweigern, ob wir es machen oder ob wir es uns nur vornehmen, aber am Ende nicht machen. Ob ich die Dinge beim Namen nenne oder ob die Scham gewinnt, nee, die Blöße gebe ich mir nicht. Sie wissen, was eine verschleppte Grippe anrichten kann in unserem Leben. Wir haben ja heute Corona, aber vielleicht erinnern sich manche noch, dass es auch mal verschleppte Grippen gab in unserer früheren Erfahrung. Eine verschleppte Grippe kennt jeder. Die ist heftiger, die dauert länger, schwieriger zu kurieren. Und unser Herz kann auch sowas wie eine verschleppte Grippe kriegen, wenn ich die Schuldfrage verschleppe. Wenn ich unter den Teppich kehre, wenn ich Gott nicht ranlasse an bestimmte Gebiete meines Lebens, dann wird es eng, dann wird es dunkel, dann wird die geistliche Wahrnehmung geringer. Und wo er wieder heran kann, wo ich einen Weg finde, ihn heranzulassen, kommt das Licht und die Gnade zurück in unser Leben, ohne dass wir jetzt große Dinge tun müssen, ohne dass wir jetzt großartige Sachen leisten müssen. Gott kommt zurück. Die Herrlichkeit Gottes lagert sich wieder über deinem Leben. Und du merkst das, weil die anderen es merken. Die Leute, mit denen du zu tun hast, die merken genau, wes Geisteskind wir sind, wo unser Herz ist. Ganz genau. Einen verhärteten Menschen erkennst du, wenn du ein paar Sätze mit dem geredet hast. Und einen freien, vergebungsbereiten Menschen erkennst du auch nach ein paar Sätzen. Denn so ein Mensch, der die Vergebung selber lebt, der ist immer ansprechbar, sich zu entschuldigen. Da gibt es immer Hoffnung. Aber bei der Verhärtung herrscht immer Hoffnungslosigkeit. Immer. Also wenn wir eine Gemeinde sein wollen, sage ich immer, wo immer ich bin, die Hoffnung hat, die hoffnungsvoll nach vorn geht, die Glauben und Hoffnung hat, müssen wir eine sein, die auf die Vergebung Wert legt und auf die Versöhnung dort, wo Gott die Lage öffnet. So, ich sage das deswegen, weil ich weiß, die Macht der Finsternis, lassen Sie mich das bitte mal so sagen, die Macht der Finsternis basiert auf unseren schmutzigen Ecken. Oder anders gesagt, die schmutzigen Ecken geben der Finsternis Macht über unser Leben. Das merkst du dann daran, dass so Unlust hochkommt, geistliche Unlust. Bei manchen Leuten sogar die Unlust zu leben. Das Leben ist irgendwie so sinnlos, alles fade, nichts Schönes mehr da. Das Beste liegt hinter mir. Dieser ganze Fatalismus, dieses ganze, wie soll ich sagen, eingefriedet sein. Da wächst das Efeu schon außen am Leben rum, da lebe ich noch. Und hier braucht es eine Hilfe durch Schwestern und Brüdern, die mir sagen, komm, geh und fasse es an. Reinige dein Herz. Lass das nicht einfach hinhängen. Und selbst wenn du dich bei jemandem entschuldigst, um deine Seite zu klären, der sich bei dir nicht entschuldigt, dann mach es. Geh den ersten Schritt und überlass den anderen Gott. Der muss alleine sehen, wie er zurechtkommt. Aber gehe du deinen Schritt. Wissen Sie, manchmal kommen auch Ehepaare in die Seelsorge. Nochmal, ich rede nicht über die Seelsorge, aber ich kann so viel sagen, dass es schön ist zu sehen, wie auch eine Ehe neu werden kann. Auf dieser Basis. Und das ist doch so wichtig, dass wir uns nicht an einen verkümmerten Status quo gewöhnen, sondern dass wir Glauben und Hoffnung für unsere Ehen haben, für unsere Gemeinde haben, für die Ziele und die Aufgaben, für die, die da Verantwortung tragen und vieles mehr. Also, ich mache Ihnen ganz viel Mut, zu verstehen, dass der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu die beiden Mittelpunkte des Evangeliums sind. Die Auferstehungskräfte kriegen wir dann in unser Leben rein, wenn wir die Kreuzesgemeinschaft mit Jesus Christus gesucht haben. Und diese Kreuzesgemeinschaft hat auch etwas mit der Buße zu tun. Nicht nur, es geht darüber hinaus, aber hat auch etwas mit Buße zu tun. Und wissen Sie, es ist Freude im Himmel, damit schließe ich das ab, es ist Freude im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Das heißt, wenn Sie damit beginnen, endet die Hoffnungslosigkeit. Ich bin ja überrascht, wie viele Christen denken, dass Gott mit ihnen schon lange fertig ist, dass er sie links liegen gelassen hat. Das stimmt gar nicht. Er ist mit dir. Er ist für dich. Er denkt mit heißem Herzen an dein Leben. Aber er kann noch so viel tun, wie du ihm öffnest. Und wenn es kleine Dinge sind, dazu möchte ich von Herzen Mut machen.